Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich begrüße Volontärinnen und Volontäre der Regionalzeitung Rhein-Pfalz, Rhein-Zeitung Koblenz, der Saarbrücker Zeitung, des Trierischen Volksfreundes sowie der Verlagsgruppe VRM, die zu einem Seminar Kommunikation von Sicherheitspolitik in Berlin sind. Seien Sie uns herzlich willkommen. So, wir haben Mittwoch. Herr Cornelius. Bericht aus dem Kabinett.
Richtig, wir haben Mittwoch und insofern habe ich auch was mitzuteilen on the record. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Designrechts beschlossen. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, den Designschutz auf den neuesten Stand zu bringen und neue rein digitale Designformen wie animiertes Design ausdrücklich anzuerkennen. Die Anmeldeverfahren vor dem Patent- und Markenamt werden deutlich vereinfacht und effizienter gestaltet. Die Vereinfachungen sind Teil des Bürokratierückbaus, den die Bundesregierung weiter vorantreibt. Sie sollen auch zur Entlastung der Wirtschaft beitragen. Was dahinter steckt, ist Folgendes: Wie im Urheber- und im Markenrecht, Sie kennen das durch das C und das R hinter diversen Produktbezeichnungen, wird ein Eintragungssymbol für Designs geschaffen, und zwar ein D in einem Kreis, das die Vermarktung geschützter Erzeugnisse verbessern und ein größeres Bewusstsein für den Designschutz schaffen soll. Durch die Schaffung einer europaweit einheitlichen Reparaturklausel wird der Ersatzteilmarkt weiter liberalisiert. Verbraucher können als Folge von günstigeren Ersatzteilen, vor allem bei Kraftfahrzeugen, profitieren. Der Gesetzentwurf setzt die Vorgaben der EU-Designrichtlinie, genannt über den rechtlichen Schutz von Design, in deutsches Recht um. Das ist zum Designrecht. Dann habe ich noch eine Personalie. Auf Vorschlag der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katharina Reiche, hat das Kabinett heute beschlossen, dem Herrn Bundespräsidenten die Berufung von Professor Gabriel Felbermeier als Nachfolger für Frau Professorin Ulrike Malmedier in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorzuschlagen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dazu bereits eine Pressemitteilung veröffentlicht. Der Bundeskanzler und die Bundesregierung freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Professor Felbermeier. Er ist ein international anerkannter Experte für Handelsfragen, den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Integration Europas. Angesichts der Vielfalt der aktuellen geoökonomischen Herausforderungen war es der Bundesregierung ein Anliegen, diese Expertise im Rat zu stärken. Professor Felbermeier folgt Frau Professorin Malmedier, deren Amtszeit am 28. Februar ausgelaufen ist. Die Bundesregierung bedankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit bei Frau Professor Malmedier. Für die mit der schnellen Nachbesetzung unterstreicht die Bundesregierung die Bedeutung dieses Sachverständigenrates als ein wichtiges Beratergremium. So, dann habe ich noch eine Mitteilung zur Rede des französischen Präsidenten am Montag, die erst heute auf der ersten REC-PK nach diesem Termin möglich ist, öffentlich mitzuteilen. Sie erinnern sich, dass beim deutsch-französischen Ministerrat in Toulon am 29. August des letzten Jahres ein gemeinsames Gespräch über eine vertiefte deutsch-französische Zusammenarbeit in Fragen der Abschreckung vereinbart wurde. Durch die gemeinsame Erklärung vom 2. März, die jetzt am Montag veröffentlicht wurde, füllen wir diese Vereinbarung von Toulon mit Leben und unternehmen erste Schritte für eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Abschreckung. Unter der Leitung eines hochrangigen Steuergremiums werden wir ambitionierte und auch sehr konkrete Schritte umsetzen und da vor allem verstetigen. Zu diesen Schritten gehört erstens, wir werden Konsultationen zur Ausgestaltung der konventionellen Abschreckung sowie der französischen nuklearen Abschreckung abhalten. Es wird konventionelle Teilnahme Deutschlands an französischen Nuklearübungen geben. Und drittens, eine gemeinsame Entwicklung ist vorgesehen, konventionelle Abschreckungsfähigkeiten, zum Beispiel im Bereich von Deep Precision Strike. Wir schärfen auch inhaltlich mit diesen Verabredungen den Vertrag von Aachen. Wir betonen außerdem, dass den inklusiven europäischen und transatlantischen Charakter dieser Zusammenarbeit. Unser Ziel ist es, mit der NATO und der EU unsere Systeme der kollektiven Sicherheit insgesamt zu stärken. Damit heben wir auch den Zusammenhang der durch die starke Bindung durch Artikel 5 gegeben ist, beziehungsweise Artikel 42 der EU-Verträge hervor. Es steigert die Sicherheit ganz Europas, wenn wir uns auf diesem Gebiet fortentwickeln. Neben uns führen auch andere europäische Alliierte Gespräche mit Frankreich. Es handelt sich um Großbritannien, Polen, Belgien, die Niederlande, Schweden, Dänemark und Griechenland. Die USA und die nukleare Teilhabe der NATO bleiben zentraler Bestandteil der Abschreckung in der Allianz. Es geht nicht um einen Ersatz des US-Schutzschirms, sondern um dessen Ergänzung. Die Zusammenarbeit mit Frankreich erfolgt in strikter Komplementarität zur NATO. So, das dazu.
Und vielen damit Dank. Das, was dann hat der Giese noch eine Reiseankündigung.
In der Tat, vielen Dank. Außenminister Wadephul reist zur Stunde nach Warschau zu einem informellen Treffen der Außenminister des Ostseerates. In Warschau trifft Außenminister Wadephul seinen polnischen Amtskollegen Radoslaw Sikorski sowie die weiteren Außenminister des Ostseerats sowie die hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland und die Ostseeanrainer gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Deswegen steht die Unterstützung der Ukraine auch heute im Fokus des informellen Austauschs. Insbesondere wird es dabei um die Frage der Entwicklung robuster Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen, sowie um die künftige europäische Integration der Ukraine. Das informelle Ostseeratstreffen dient heute auch der Vorbereitung des formellen Treffens Ende Mai, das ebenfalls im derzeitigen Vorsitzland Polen stattfinden wird.
Vielen Dank. Dann lassen Sie uns kurz die Themen durchgehen. Ich will darauf hinweisen, dass der Regierungssprecher um 14 Uhr den Saal verlassen muss. Deswegen beeilen wir uns heute ein bisschen. Zum Designrecht. Gibt es Fragen zum Designrecht? Gibt es nicht. Gibt es Fragen zu der Berufung von Herrn Felbermayr? Bitte schön.
Marie Rubina, ARD-Hörfunk. Danke. Herr Cornelius, es ist ja durchaus ungewöhnlich, dass ein Mitglied des Sachverständigenrats nach nur, 3,5 Jahren nicht verlängert wird. Frau Malmendier selbst hat auch überrascht reagiert in einem Deutschlandfunk-Interview. Ist das letztlich auch so eine Art Klatsche für eine Wissenschaftlerin, die sich ja immer als überparteilich empfunden hat und diesem Gremium auch gerne weiter angehört hätte?
Das ist selbstverständlich keine Klatsche. Die Bundesregierung hat auch eben, wie Sie gehört haben, ihren Dank ausgesprochen, Respekt für dem Gremium und die Besetzung begründet, dass man auch angesichts der neuen ökonomischen Fokussierung einen Schwerpunktwechsel vornimmt. Es ist außerdem jetzt auch der turnusgemäße Ende dieser Berufung angetreten und insofern ist das Recht der Bundesregierung, ein Beratungsgremium zusammenzustellen, wie sie es für ihre Arbeit idealerweise haben möchte.
Dann Zusatz noch, ist das jetzt der Einstieg in einen umfassenderen Umbau des Sachverständigenrats? Es gab ja durchaus in den letzten Monaten und Jahren große Unruhe unter den Mitgliedern. Auch Frau Grimm spielt da eine sehr besondere Rolle. Wird es also weitere Personalwechsel in nächster Zeit geben, auch um mehr Ruhe in dieses Gremium zu bekommen?
Ich habe jetzt diese eine Personalie mitgeteilt, andere Personalien kann ich nicht mitteilen zu diesem Zeitpunkt. Prinzipiell habe ich auch beim letzten Mal hier schon gesagt, der Sachverständigenrat dient oder hat die Aufgabe und Auftrag, die Bundesregierung zu beraten. Und die Bundesregierung freut sich, wenn dies auch in dem üblichen vertraulichen und ratgebenden Ton geschieht. Der Sachverständigenrat hat also eine Funktion mit Blick auf die Bundesregierung.
Herr Jung dazu.
Können Sie erläutern, was Schwerpunktwechsel bedeuten soll?
Ich hatte eben den Forschungsschwerpunkt von Herrn Felbermayr genannt und das war die Intention dieses Wechsels. Professor Felbermayr ist ein Experte für Handelsfragen, für Arbeitsmarkt und für die wirtschaftliche Integration Europas und vor allem die globalen handelspolitischen Fragen werden durch ihn stärker zur Geltung kommen.
Und vier der bisherigen fünf Wirtschaftsweisen hatten sich einen Verhaltenskodex auferlegt, unter anderem Transparenz und den Umgang mit möglichen Interessenskonflikten. Erwartet die Bundesregierung, dass Herr Felbermayr sich diesem Verhaltenskodex anschließt oder wie Frau Grimm sich verweigert?
Die Bundesregierung gibt jetzt keine öffentlichen Ratschläge über den Umgang des Sachverständigenrates miteinander.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Rede von Emmanuel Macron und zur Plänen für gemeinsame Abschreckung. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön.
Auch an Herrn Cornelius, die konventionelle Teilnahme an nicht konventionellen Übungen, so rum. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Wie wollen Sie das sauber trennen, wenn es um Übungen der französischen Atomstreitkräfte geht, dass also eine deutsche Teilnahme rein konventionell abläuft? Was konkret ist geplant und wann sollen diese Beobachtungen und Übungen denn auch beginnen? Vielleicht auch an Herrn Müller von BMVG.
All das werden wir Ihnen zur gegebenen Zeit im Detail auch besser vorstellen können. Das sind jetzt die ersten Schritte, die werden jetzt ausgestaltet und auch mit Leben erfüllt. Das muss diskutiert werden. Sie sehen ja auch an dem sehr engen Zeitkorsett, das ich geschildert habe, seit letztem Sommer, seit dem deutsch-französischen Ministerrat verabredet, haben wir jetzt sehr konkrete Ergebnisse vorliegen. Die Ausgestaltung läuft. Es gibt auch die Teilhabe der Bundeswehr an dem NATO-Abschreckungsschirm, an dem NATO-Schutzschirm, auch hier mit konventionellen Mitteln. Und wie genau die deutsch-französische oder die europäisch-französische Kooperation aussieht, werden wir dann im Detail ausarbeiten.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass eine Übung ja immer aus verschiedensten Aspekten, verschiedensten Fähigkeitsanteilen besteht, wo ja der nicht konventionelle Anteil immer nur ein Anteil ist und viele andere Aspekte spielen ja damit rein. Ich will nur als Beispiel mal Aufklärung, Lagebilderstellung und sowas nennen. Also es ist ein Trugschluss zu sagen, eine nicht konventionelle Übung, auch wenn das vielleicht der Schwerpunkt ist oder der Name es hergibt, ist der einzige Übungsanteil. Deswegen stimmt genau, was hier gesagt wurde. Die weiteren Abstimmungen finden statt und da wird auch abgestimmt, welche Fähigkeiten dann eingebracht werden können.
Zusatz?
Dann Zusatz noch, es ist kein Geheimnis, dass der französische Staatshaushalt nicht so bestückt ist, dass die Ankündigung, die Zahl der Atomsprengköpfe zu erhöhen, so mir nichts, dir nichts, aus eben den laufenden Einnahmen Frankreichs zu bestreiten sein wird. Und es könnte ja auch der Gedanke sein, jetzt mit Deutschland einen EU-Partner ins Boot zu holen bei der Modernisierung der französischen Streitkräfte, der eben über entsprechende Finanzmittel zumal im Verteidigungsbereich verfügt. Sind das auch Überlegungen, die eine Rolle spielen?
Ich glaube, der französische Präsident hat auch in seiner Rede klar gemacht, dass sein Verständnis von der französischen Souveränität in der Bestimmung über das nukleare Arsenal auch den finanziellen Teil umfasst. Und deswegen kann ich Ihnen dazu keine Details nennen, weil sie nicht vorliegen. Es gibt keine Planung.
Aber Sie schließen es auch nicht aus, dass möglicherweise Deutschland sich finanziell beteiligt?
Das sind immer diese apodiktischen Fragen. Es ist nicht vorgesehen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Reise des Außenministers? Dazu, Herr Thor? Zur Reise des Außenministers nach Warschau? Fangen wir mal mit Herrn Gebauer an.
Herr Giese, ich hätte eine Frage, weil Sie schon angesprochen haben. Man will auch noch mal über die Ukraine, natürlich dann sicherlich auch über die militärische Unterstützung oder die Waffenunterstützung für die Ukraine reden. Wie groß ist eigentlich innerhalb der Bundesregierung, sage ich mal, nicht die Befürchtung, aber wie sehr wird darüber gesprochen, dass durch den starken Munitionsverbrauch gerade bei der Flugabwehr jetzt im Nahen Osten möglicherweise die Bestände, die dann möglicherweise noch in die Ukraine gehen können, sich noch weiter leeren, beziehungsweise dass auch die USA, kommt jetzt ja schon zwischen den Zeilen überall durch, nicht mehr bereit sind, auch gegen Geld zum Beispiel Flugabwehrraketen zu stellen, die Europa dann kaufen könnte. Wie sehr wird das eine Rolle spielen und wie sehr ist oder wie groß ist die Befürchtung, dass da ein größerer Engpass als bisher noch entsteht?
Also das sind zwei Seiten, vielleicht irgendwie zum politischen Aspekt. Ganz klar ist, und das hat der Außenminister auch bei seinem Abflug gesagt nach Warschau, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine die größte sicherheitspolitische Herausforderung für Deutschland und Europa bleibt. Außenminister Wadephul hat es in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Anfang der Woche auch nochmal betont. Deswegen ist es gut, dass wir uns heute gerade im Kreis der stärksten Unterstützer der Ukraine abstimmen. insbesondere der Abstimmung mit Polen, kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Wenn ich sage größte sicherheitspolitische Herausforderung, dann ist das auch sozusagen eine Einschätzung der Prioritäten, die wir haben, was Ihre konkreten militärischen Fragen angeht, sozusagen. Da bin ich jetzt nur bedingt aussagefähig. Vielleicht hat das BMVG dazu eine Einschätzung.
Ganz klar ist natürlich, dass dort aktuell in den letzten Tagen eine unglaubliche auch Luftverteidigungsaktion, Abwehrmaßnahmen durchgeführt wurden, die augenscheinlich, und das sehen wir alles auch an den Bildern, viel Munition verbraucht haben. Inwiefern das jetzt direkte Auswirkungen hat, mag ich jetzt gar nicht einschätzen. Es gibt natürlich Systeme, wenn ich so auch an die deutsch gelieferten Systeme denke, die dort speziell nicht im Einsatz sind, zum Beispiel die IRIS-T-Serien. Und inwiefern andere Systeme, die im Einsatz sind, Auswirkungen haben, werden die weiteren Formate jetzt zeigen. Also wir haben ja regelmäßig Konsultationen auf den verschiedensten Ebenen, vom E5 bis zur UDCG. Dort ist Luftverteidigung immer ein Thema, weil es deutsche Priorität ist. Und da wird auch sicherlich besprochen, wie die Munitionsversorgung, welche Möglichkeiten noch bestehen und welche Möglichkeiten nicht bestehen. Aber ich teile Ihre Einschätzung, dass da im Mittleren Nahen Osten aktuell natürlich im Bereich der Luftverteidigung viel passiert.
Eine Nachfrage vielleicht dazu, Herr Müller. Der Minister hatte ja vor der Münchner Sicherheitskonferenz eine etwas ungewöhnliche Initiative auf den Weg gebracht, um noch Patriot-Lenkflugkörper bei den Europäern einzusammeln, wenn ich das so salopp sagen darf. Also diese Idee, ihr gebt 30 und wir packen dann noch 5 dazu. Sind eigentlich die Zusagen für diese Initiative da oder wurde vielleicht das Material sogar schon ausgeliefert in die Ukraine?
Also mein letzter Stand ist, es gibt Fortschritte, aber diese Enhanced Enduring Action Air Defense ist noch nicht abgeschlossen.
Gibt es weitere Fragen zur Reise des Außenministers? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum großen Thema Iran und die erste Frage hat der Tobor.
Herr Cornelius, können Sie uns noch mal mitnehmen, diese Passage gestern im Oval Office, als der amerikanische Präsident sich sehr abfällig über Spanien geäußert hat. Der Bundeskanzler hat geschwiegen und zugehört und dann hinzugefügt, dass Spanien ja tatsächlich die Verteidigungsausgaben noch erhöhen müsste. Das ist vor allen Dingen bei dem spanischen Außenminister so angekommen, dass ja die Rückendeckung, sagen wir mal, für Spanien durch den Bundeskanzler jetzt im EU-Rahmen da nicht so hoch gewesen sei. Wie bewerten Sie diesen Teil der Passage und diese Aussagen des spanischen Außenministers im Nachhinein oder auch der Bundeskanzler?
Ich habe hier keine Aussagen zu bewerten, vor allem nicht die des spanischen Außenministers, auch nicht die des amerikanischen Präsidenten. Der Bundeskanzler hat sich anschließend geäußert zu dieser Sequenz. Er hat außerdem klargemacht, dass in Handelsfragen Europa geeint auftritt, auch in Handelsfragen geschlossen gegen Zolldrohungen steht oder gegen andere Strafdrohungen steht. Das war die Reaktion des Bundeskanzlers, die er auch gestern öffentlich getan hat.
Eine Zusatzfrage noch, wird der Bundeskanzler denn jetzt mit dem spanischen Ministerpräsidenten oder hatte das vielleicht schon zu dieser Frage Kontakt aufnehmen, um nochmal zu erklären, wie das da gestern in Washington abgegangen ist?
Es gab keinen Kontakt zu dieser Frage.
Wenn wir gerade beim Thema Spanien bleiben, gibt es weitere Fragen zum Thema Spanien? Das sehe ich nicht. Dann gibt es andere Fragen, natürlich jede Menge zum Thema. Ah, Frau Jeckel, Entschuldigung. Sie müssen schon den Arm richtig hochreißen, sonst sehe ich Sie nicht.
Auch wenn der Kanzler jetzt keinen Kontakt zu Spanien gesucht hat, hat denn die spanische Regierung daraufhin Kontakt zur Bundesregierung gesucht? Gab es da irgendwelche Versuche?
Es gab zwischen beiden Regierungen Kontakt, ja.
Es gab...
Sicherlich. Also die Bundesregierung hat sehr viele Bündnispartner über den Verlauf der Gespräche und die Inhalte informiert nach den Gesprächen. Das ist übrigens üblich nach solchen Reisen, das auch gestern und heute erfolgt.
Und ist das die Art von innereuropäischer Solidarität, die sich Herr Merz auch von seinen Freunden in der EU wünscht?
Halte ich jetzt für eine Suggestivfrage, weil ich nicht weiß, was Sie unter Solidarität in dem Fall verstehen. Der Bundeskanzler hat klargemacht, wo er in der Frage steht. Und er hat klargemacht, dass Handels- und andere Strafdrohungen im Rahmen der europäischen Solidarität gemeinschaftlich beantwortet werden.
Im Nachhinein dann, aber nicht
das. Naja, das ist Ihre Bewertung. Die Frage ist, was ist effektiv?
Jetzt Spanien noch weiter.
Ja, das finde ich eine richtig gute Frage. Was ist effektiv? Weil Sie hatten ja vorher ausgeführt am Montag schon, dass eben vor allen Dingen der Akzent auch darauf liegt, zu deutlich zu machen, dass die Ziele eben zwischen Deutschland und zum Beispiel den USA mit Blick auf Iran gleich sind. Und das, was aber jetzt da rauskommt, ist sozusagen, Trump ist dann in dem entscheidenden Moment öffentlich wichtiger als die EU-Partner. Das ist doch genau nicht effektiv.
Ich glaube, dass Sie vermischen hier zwei Themenbereiche. Im Bereich Iran gab es einen klaren Austausch und eine klare klare Informationsaustausch zwischen der deutschen und der amerikanischen Seite. Und die spanische Frage ist auch behandelt worden, aber war jetzt nicht Thema dieser, ja, also ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Der Zusammenhang ist die Frage meiner Kollegin, die im Oval Office war und die an Trump die Frage gestellt hat, was erwarten Sie von europäischen Partnern mit Blick auf Iran? Da ist der Zusammenhang. Und da haben wir jetzt einen Riss quasi zwischen Deutschland und den Partnern. Das ist doch genau nicht.
Aber es ist ja objektiv, dass Spanien offenbar die amerikanischen Erwartungen mit Blick auf Unterstützung nicht erfüllt hat. Und das haben wir nicht zu bewerten, das hat der amerikanische Präsident bewertet.
Zusatz, aber Merz hat das doch verstärkt.
Das ist doch jetzt Ihre Bewertung.
Herr Jung.
Verstehe ich Sie richtig, dass der Kanzler im Oval Office vor laufenden Kameras einen Eklat oder eine Auseinandersetzung vermeiden wollte und darum erst auf die Chance danach gewartet hat, darauf zu reagieren? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Der Kanzler hat im Oval Office zu Spanien
nichts gesagt,
nicht reagiert und hat anschließend im Gespräch, wie er das selbst gestern anschließend mitgeteilt hat, diese Situation nochmal aufgegriffen und eine Klarstellung gemacht.
Genau, das ist jetzt klar. Aber wir haben ja das vor laufenden Kameras gesehen. Darüber regt sich die Welt ja gerade auf und die Europäer. Und ich wollte nur wissen, ob das ein taktischer Move war, einfach nichts sagen. Ich meine, wir haben ja schon andere Regierungschefs gesehen, die dann vor laufenden Kameras von Trump gemaßregelt wurden. Ist das die Taktik gewesen?
Also die Motivationslage des Kanzlers kann ich Ihnen jetzt nicht beschreiben, aber der Kanzler hat ja auch vor laufenden Kameras anschließend gesagt, was er zu dem Fall zu sagen hatte.
Frau Jeckel.
Ich möchte noch mal die Frage der Kollegin aufgreifen. Wie passt es zusammen, dass man auf der einen Seite immer wieder die europäische Einigkeit und den europäischen Zusammenhalt beschwört und auf der anderen Seite, wenn Merz dann im Oval Office sitzt, ist er nicht in der Lage, einen europäischen Partner vor Trump zu verteidigen?
Nein, die europäische Einigkeit ist in den Fragen, die Europa in seiner Einigkeit betreffen, auch angesprochen worden. Und es wurde die europäische Einigkeit verteidigt. Und in der Frage der Unterstützung der spanisch-amerikanischen Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen hat der Bundeskanzler kein Urteil abzugeben.
Sie sind jetzt meine Frage umgangen. Deshalb frage ich jetzt doch nochmal, wie passt das zusammen? Müsste man sich nicht entscheiden? Entweder man steht ganz klar an der Seite der EU-Partner oder man spricht Trump nach und ist dort möglichst zurückhaltend, um diese Allianz mit Trump, die ja interessengeleitet ist, nicht zu gefährden.
Ich wiederhole nochmal, dass der Bundeskanzler, wie er selbst sagte gestern in den in Fragen von Zöllen oder von Handelsstrafen europäisch geantwortet hat und klargemacht hat, dass es eine europäische Gemeinsamkeit gibt. Und das ist diese Solidarität, die Sie offenbar einfordern. Und alles andere hat keine Rolle gespielt.
Herr Peters.
Eine Frage noch. Sie haben vorhin von Konsultationen geredet, die es auch mit der spanischen Regierung vor einem solchen Besuch und nach einem solchen Besuch gegeben hätte. Ist denn in diesem Zusammenhang zur Sprache gekommen die Nutzung der Militärbasen in Andalusien durch die Amerikaner? Hat die spanische Regierung darüber ihre Verbündeten im europäischen Raum informiert? Und ist das mit der Bundesregierung besprochen worden? Entweder mit Ihnen oder mit dem Verteidigungsministerium?
Also das waren keine Konsultationen, sondern es war eine Information über unseren Besuch, über den Inhalt dieser Information oder über das, was die spanische Seite mitgeteilt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ist mir nicht bekannt.
Herr Jung dazu, zum Thema Spanien. Auch ein weiter, Entschuldigung.
Ja, Thema Militärbasen, würde ich das erweitern, Herr Feldhoff?
Ja, das machen wir gleich, aber Herr Thore hat noch eine Frage speziell zu Spanien, glaube ich. Ne?
Ja, Herr Cornelius, im Vorfeld hat der Bundeskanzler von einem Dilemma gesprochen, was auch die völkerrechtliche Bewertung angeht. hat auch davon gesprochen, dass sozusagen in the long term da durchaus Risiken gesehen werden von der deutschen Regierung. Diese, nenne ich es mal, völkerrechtlichen Bedenken und die Bedenken, wie langfristig das Geschehen am Golf sich weiterentwickelt. Welche Rolle hat das denn gespielt in dem Gespräch, das der Bundeskanzler mit dem amerikanischen Präsidenten noch geführt hat?
Ich kann Ihnen jetzt aus den internen Gesprächen des Bundeskanzlers mit dem amerikanischen Präsidenten keine Wiedergabe hier leisten, weil das sind vertrauliche Gespräche zum Thema Völkerrecht. Und was der Bundeskanzler zum Völkerrecht gesagt hat, gibt es eine umfassende Dokumentation der letzten Tage. Es gab verschiedene Interviews. Ich habe hier selbst am Montag ausführlich dazu Stellung genommen. Es gab am Sonntag vom Bundeskanzler ein langes Statement zu diesen Fragen. Und ich glaube, das ist umfassend beantwortet.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema Spanien? Nicht. Dann ist Herr Drewes mit einem neuen Aspekt im Iran-Konflikt.
Ja, genau. Ich würde gerne auf die wirtschaftlichen Folgen abzielen. Bezieht sich wahrscheinlich vor allem aufs BMWE. Aber erstmal generell die Frage, wie die Bundesregierung diese Spritpreisexplosion bewertet. Hält sie das für gerechtfertigt, wie es beispielsweise der Mineralölverband begründet, dass die Preise jetzt zum Teil auf deutlich über 2 Euro steigen?
Wir beobachten die Lage sehr genau. Die Ministerin hat ja auch mehrfach jetzt sich öffentlich geäußert, darauf hingewiesen, dass wir eine Taskforce, die wir schon in vergangenen Jahren in ähnlichen Situationen eingesetzt haben, wieder aktiviert haben, um mit allen beteiligten Akteuren in der Bundesregierung das genau zu beobachten. Was wichtig zu betonen ist, zur jetzigen Zeit ist die Versorgungssicherheit gewährleistet. Es sind Preiseffekte erkennbar, die sind an den Tankstellen und anderswo gut sichtbar. Wir haben zurzeit keine Hinweise auf irgendwie nicht marktliches Verhalten dabei und wir schauen uns die Lage weiter eng an.
Zusatz gerne. Mit Blick auf die von Ihnen erwähnte Taskforce, wann ist denn da mit Ergebnissen zu rechnen und wie passt es dazu, dass die Ministerin jetzt schon gesagt hat, dass eine Spritpreisbremse, die es in der Vergangenheit ja schon mal gegeben hat, nicht geplant ist, während sie andere Maßnahmen nicht benennen will und auch aus den Koalitionsfraktionen verlautet, dass man alle Optionen auf dem Tisch behalten will?
Die Worte der Ministerin stehen für sich. Die Taskforce hat jetzt nicht den Auftrag, konkrete Ergebnisse zu einem bestimmten Datum zu produzieren, sondern es geht darum, die Lage eng weiter zu beobachten und, wenn nötig, dann entsprechende Maßnahmen zu entwickeln.
Dann machen wir hier in der Mitte weiter beim Thema wirtschaftliche Folgen, Spritpreise und Ähnliches.
Philipp Menn, WDR. Herr Wenzel, wir sehen ja jetzt eine Preisexplosion einerseits beim Öl, aber auch noch viel stärker beim Erdgas. Inwiefern ist es klug in diesen Zeiten, dass die Ministerin jetzt ja Eckpunkte vorgelegt hat zum Gebäudeenergie- oder Gebäudemodernisierungsgesetz. Inwiefern ist es klug, den Menschen und den Eigentümern in Deutschland zu signalisieren, dass sie auch in Zukunft noch Gas- und Ölheizung einbauen können?
Wir signalisieren nichts, sondern wir haben einen technologieoffenen Regelungsvorschlag innerhalb der Regierung entwickelt.
Sorgen Sie sich denn um die Eigentümer in Deutschland, dass sie da in eine Kostenfalle laufen vor diesem Hintergrund?
Wir haben über das Gebäudemodernisierungsgesetz hier ja schon gesprochen, über die Entscheidung, welche Heizungen jemand einbauen möchte, sind die Hauseigentümer die besten Adressaten.
Dann macht die Kollegin weiter.
Kirsten Jöhlinger von Energate. Ich habe auch eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium und auch zur Taskforce. Welche Ideen hat die Taskforce besprochen gestern? Was können Sie dazu teilen?
Ich habe hier keine Ergebnisse dieser internen Analyse mitzuteilen.
Können Sie irgendwas zum Themenspektrum sagen?
Es geht um die Beobachtung der aufgrund des Iran-Kriegs auftretenden Entwicklungen auf den Energiemärkten.
Frau Kollegin, dann Herr Fecht.
Ucken von der Zeit. Wie endgültig ist denn das Nein zu einem möglichen Tankstellenrabatt, gerade wenn ja offenbar klar ist, dass die Iran-Krise möglicherweise sogar mehrere Monate dauern könnte?
Ich will jetzt nicht spekulieren, wie sich die Lage entwickelt.
Herr Fechner.
Ja, ich würde genau diese Frage einfach an den Regierungssprecher stellen. Wäre das denn diesmal wieder eine Option oder schließt die Bundesregierung einen Tankrabatt denn komplett aus?
Ich schließe weder was ein noch schließe ich was aus. Die Bundesregierung hat sich eben geäußert. Das Wirtschaftsministerium hat dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Wir beobachten die Preisentwicklungen am Markt. Sie sind erklärbar durch die Situation am Golf. verweise darauf, was der amerikanische Präsident gestern gesagt hat, zu einer Preisentwicklung für den Fall eines möglichen schnellen Kriegsendes und einer Öffnung der Straße von Hormuz. Das sind jetzt Preisentwicklungen, die durch die Situation gegeben sind. Ich glaube, dass die Marktteilnehmer das auch sehr gut einordnen können, auch übrigens die Bürgerinnen und Bürger. Und die Bundesregierung tut das, was im Moment möglich ist, um das zu beobachten im Rahmen dieser Taskforce, auch mit den Marktteilnehmern in Kontakt zu sein, mit den Importeuren, mit der Transportwirtschaft und so weiter. Und das Ziel ist natürlich auch, eine Preisstabilität wieder in einem anderen Niveau herzustellen.
Herr Jung, zu dem Thema.
Herr Cornelius, können Sie uns nochmal mitnehmen? Nach der russischen Invasion vor 3 Jahren hat Herr Merz ja sich um die hohen Energiekosten für die Deutschen gekümmert und eine Senkung der Spritsteuern zum Beispiel gefordert, sofort, damit die Belastungen nicht so hoch werden. Warum tut er das jetzt nicht?
Das Wirtschaftsministerium hat gerade ausführlich erklärt, und ich auch, dass die Bundesregierung die Lage beobachtet, dass wir nach wenigen Tagen, wo wir jetzt diesen Preisanstieg sehen, von einer Explosion würde ich noch nicht reden, dass wir noch keinerlei Handlungsbedarf sehen, in den Markt einzugreifen. Das sind Marktentwicklungen, die auch sehr schnell wieder in eine andere Richtung gehen können. Insofern beobachten wir das.
Aber im Markt eingreifen ist das eine, aber er hat ja sich damals bewusst auf die Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel bezogen, dass das der Staat machen könnte. Das ist jetzt was anderes als im Markt einzugreifen. Das kommt für ihn nicht in Frage, was er damals selbst gefordert hat.
Was kommt nicht in Frage?
Die Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel, was er damals selbst gefordert hat.
Ich habe gerade gesagt, dass die Bundesregierung das beobachtet und momentan keinen Anlass sieht, in den Markt einzugreifen.
Bitte schön.
Herr Wenzel, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, sind wir also Homo economicus und können quasi selber ein Urteil fallen, welche Heizungsanlage wir einbauen. Aber es gibt ja in diesem Land noch 45% der Menschen, die Mieter sind, die keinen Einfluss darauf haben, welche Heizungsanlage eingebaut wird. Und wenn sich der Gaspreis in den letzten Tagen um 70% erhöht hat und sich das so fortsetzt, dann haben die ja ein Problem. Das heißt, sehen Sie das da genauso, das ist halt dann deren Pech? Oder wie können die sich schützen, um quasi diesen hohen Gaspreisen zu entgehen?
Wir haben ja gerade ausgeführt, wir beobachten die Lage eng und wenn Maßnahmen erforderlich sind, dann können wir sie ergreifen. Und zum Gebäudemodernisierungsgesetz wurde auch schon gesagt, dass ein ausreichender Mieterschutz sichergestellt werden wird. Darüber berät die Bundesregierung.
Dann habe ich noch eine Frage. Jetzt sieht man ja schon zum Beispiel bei den Preisen, den Day-Ahead-Preisen zur Stromerzeugung, dass die stark steigen, einfach weil natürlich da auch Gas verstromt wird. Jetzt gibt es bereits die Forderung aus NRW, den unter der Federführung Ihres Hauses vorangetriebenen früheren Kohleausstieg in NRW, der auf 2030 vorgezogen wurde, nach hinten zu verschieben. Gibt es da irgendwelche Planungen in Ihrem Haus?
Dazu liegt mir nichts vor. Ich würde jetzt auch keine einzelnen Äußerungen aus dem politischen Raum bewerten.
Frau Kollegin, bitteschön.
Okay, ich habe auch noch mal eine Nachfrage zum Gebäudemodernisierungsgesetz, auch zum Mieterschutz. Dazu gibt es ja einen Satz in den Eckpunkten. Bis Ostern soll ein Gesetzesentwurf da vorliegen, das heißt, die Zeit drängt. Welche Ideen zum Mieterschutz vor höheren Energiekosten planen Sie? Was diskutieren Sie in Ihrem Haus?
Wie üblich, interne Arbeitsstände besprechen wir nicht hier, sondern wir schlagen einen Vorschlag vor, wenn er ausgearbeitet ist.
Gibt es weitere Fragen zur wirtschaftlichen Folgen? Bitte schön. Ein weiter.
Herr Wenzel, rächt es sich jetzt nicht, dass die Bundeswirtschaftsministerin sehenden Auges zugelassen hat, dass die Gasspeicher auf einen historisch niedrigen Stand sind heutzutage? Wenn der Konflikt anhält, die Preise hoch bleiben, dann wird das wieder auffüllen bis zum nächsten Herbst eine sündhaft teure Angelegenheit.
Wir sehen zurzeit keine Engpässe bei der Versorgungssicherheit. Es wird schon wieder eingespeichert bei den Gasspeichern. Insofern sehe ich keinen Fehler, sondern im Gegenteil, ein Markteingriff ist immer teuer und muss über den Steuerzahler oder die Gaskunden bezahlt werden. Wir setzen weiter auf eine marktliche Befüllung der Gasspeicher.
Aber wenn der Stand jetzt höher wäre, müsste man weniger nachfüllen und die Sache würde billiger werden.
Das ist jetzt spekulativ.
Nee, das ist falsch. Gibt es weitere Fragen zu den wirtschaftlichen Folgen? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Ratz, glaube ich, dran mit einem weiteren Thema in der Begriff Iran. Ja.
Ja, vielen Dank. Frage an Herrn Giese. Der Minister hatte gestern angekündigt, es gäbe Gespräche, dass es noch weitere Flüge aus der Region Nahost gibt, um Touristen auszufliegen. Heute startet ja der erste, das ist bekannt, aber können Sie uns zu den weiteren Plänen noch was sagen?
Genau, also wie Sie schon gesagt haben, es geht hier um Rückholflüge von gestrandeten deutschen Staatsangehörigen. Erster Flieger, wie Sie gesagt haben, für besonders vulnerable Einzelfälle wird heute Abend von Maskat aus nach Frankfurt gehen. Weitere Flüge sind geplant, über diese werden wir noch heute informieren. Zunächst allerdings erst die Betroffenen, aber rechnen Sie damit sozusagen, dass weitere Flüge folgen. Gleichzeitig vielleicht der Hinweis, wir arbeiten seit Beginn der Eskalation auch auf Hochtouren gemeinsam mit der Reiseindustrie daran, weitere Ausreisemöglichkeiten zu schaffen. Vielleicht haben Sie die Meldung gesehen, aber ich finde, das ist auch wichtig, um das Bild zu komplettieren. Gestern sind bereits 600 Deutsche in Frankfurt am Main gelandet. Heute gehen weitere 3 Flieger mindestens aus Dubai und einer aus Abu Dhabi. Auch das koordinieren wir mit der Reisebranche, mit den Luftverkehrsunternehmen über einen ressortübergreifenden Krisenstab sozusagen, sodass es wird weitere Flüge geben sozusagen, aber die reihen sich ein in ein Gesamtbild, dass sich die Lage in Bezug auf die Ausreisemöglichkeiten ein wenig entspannt hat.
Nachfrage, die weiteren Flüge gehen dann auch nach Maskat, wie Sie gesagt haben. Können Sie vielleicht erklären, wie die Menschen dann von Dubai, Abu Dhabi nach Maskat kommen?
Da wird es eine Transportmöglichkeit geben, die natürlich auch zu unserem Konzept gehört, diese Flüge dann halt auch entsprechend so auszulasten, dass das auch eine sinnvolle Unternehmung ist. Also wir sorgen auch dafür, ich bitte Sie da jetzt nicht Einzelheiten von mir abzufragen, weil es da auch darum geht, dass das auch sicher sein muss, aber da wird der Transport sichergestellt werden.
Herr Wurzel dazu.
Ja, Herr Giese, zu dem Thema auch. Wird die Bundesregierung bei solchen Flügen den Passagieren, den Betroffenen, das in Rechnung stellen oder anteilig irgendwann in Rechnung stellen?
Also das ist, hier geht es um Unterstützung, die sich nach dem Konsulargesetz richtet. Da ist eine Kostenbeteiligung vorgesehen. Den Großteil der Kosten wird die Bundesregierung übernehmen. Einen Anteil der Kosten werden auch die Reisenden übernehmen müssen. Das ist aber ein Anteil, der sich an den regulären Flugpreisen orientiert oder drunter liegt.
Gibt es weitere Fragen zur Rückholaktion? Herr Steingut, da haben Sie, ne?
Ja. Herr Giese, Sie haben ja gesagt, Kranke, Kinder und Schwangere würden auf die Weise zurückgeholt werden. Was ist eigentlich, wenn Kinder mit Eltern da sind? Bleiben die Eltern dann vor Ort oder werden die auch mit zurückgeholt?
So herzlos sind wir jetzt nicht, dass wir die Eltern da zurücklassen. Der Außenminister hat sich da gestern dazu auch geäußert, aber ich würde das gerne wiederholen. Also natürlich sorgen wir dafür, dass da Familien nicht getrennt werden. Selbstverständlich haben Kinder ein Anrecht darauf, mit ihren Eltern da zu reisen. Das ist ganz klar.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Gebauer mit einem neuen Komplex dazu dran. Da sind Sie.
Ich habe eine Frage ans BMVG. Heute war ja im Verteilungsausschuss nochmal der Fortgang oder die weitere Entwicklung bei dem Projekt DLBO-Thema, auch laut der Tagesordnung. Deswegen hätte ich eine ganz konkrete Frage. Ist es zutreffend, dass der zweite Systemtest, der im November in Munster stattfand, ja teilweise auch unter Anwesenheit des Staatssekretärs, gab auch einen Pressetermin dort, wo, sag ich, fast mal zusammen uns gesagt wurde, es sei eigentlich alles auf gutem Wege. Ist es zutreffend, dass dieser zweite Test im November ähnlich wie der erste dann später nach diesem Termin abgebrochen wurde?
Also ich habe zu Einzeltests überhaupt nichts mitzuteilen. Sie waren selber, glaube ich, vor Ort oder Ihr Team oder sehr viele Journalisten. Wir haben das alles im Nachgang dieser Tests dort vor Ort besprochen. Ich habe darüber hinaus nichts mitzuteilen. Damals war ja auch Projektleitung mit vor Ort, Abteilungsleitungsebene, glaube ich, und alle her als Nutzer. Dort wurde umfassend über die Tests gesprochen. Ich kann nur sagen, bei DLBO ist vor allen Dingen aufgrund der Ergebnisse und Zwischenstände, die wir im letzten Jahr hatten, Ende letzten Jahres, nochmal sehr viel mehr Fokus auf die einzelnen technischen Lösungen gesetzt worden. Es gibt ein ongoing Testwesen. Wir unterscheiden gar nicht mehr für uns intern zwischen Einzeltests, sondern es gibt eine ständige Evaluierungsmaschinerie, kann ich sagen. Und Das Ziel ist weiterhin und so auch durch die Industrie zugesichert, dass wir die Brigade bzw. die Division 25 bis Ende 27 entsprechend ausstatten. Und alle Details zu Einzeltests unterliegen den Einzelaspekten der technischen Evaluierung der militärischen Sicherheit und sind nicht veröffentlichbar. Wir haben, ich glaube, sehr offen und transparent kommuniziert Ende letzten Jahres. Und das ist der Stand, den ich zu diesem Test sagen kann. Was ich aktuell sagen kann, die Verantwortlichkeiten sind ja noch mal gestrafft worden, noch im BMVG. Wir haben ja eine zentrale Stelle, Ebene eines Brigadegenerals, der auch noch mal die Zügel noch mal unterhalb Staatssekretär und Generalinspekteur noch mal, sagen wir, zusammenführt. Und diese Maßnahmen münden jetzt in den einzelnen Strängen, die Sie erkennen, vom Mischbetrieb, also Digital- und Altwelt, bis hin zu den einzelnen Einbaulösungen, zur Integration des Datenkores. Und da werden wir jetzt einfach dieses Ongoing-Testwesen im Laufe des Jahres und im Laufe vor allem des Frühjahres abwarten. Und dann haben wir die nächsten Zwischenstände.
Aber können Sie noch mal mit Ihren Worten sagen, was war das? Also das wurde ja sehr in der ersten Kommunikation sehr stark betont, dass das im November ein Schlüsselereignis ist, dieser Test, wo man dann sehen kann, wie es weitergeht. War das Ergebnis dieses Tests eher positiv oder eher negativ, wenn Sie schon nicht sagen können, ob der Test dann tatsächlich abgebrochen wurde?
Also ich brauche jetzt gar keine neuen O-Töne schaffen. Wir hatten auch über einen breiten Verteiler haben wir die ganze Pressekonferenz, glaube ich, gestreamt, die wir damals gemacht haben. Das sind die Ergebnisse des Tests, die öffentlich sagbar sind und die haben wir mitgeteilt. Ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nach 4 Monaten im Anschluss auch gar keine neuen Erkenntnisse, die ich jetzt mitteilen kann.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Die gibt es nicht. So, dann kommen wir mal wieder zurück zum Thema Iran oder was damit zusammenhängt. Herr Gebauer hat mich etwas überrascht. Der Kollege Kolmer hat eine Frage, die auch mittelbar zusammenhängt damit, nämlich, die er vorher angezeigt hat, nämlich das Frage Medevac und die Absage einer Übung in Litauen, glaube ich.
Bitte. Genau, meine Frage geht auch ins BMVG. Dort ist heute ja ein Mitflug von Journalisten abgesagt worden, Medevac. Man verweist darauf, dass die Flugzeuge, die dort zum Einsatz kommen sollen, jetzt in Bereitschaft gehalten werden sollen. Daher die Frage an Sie, Herr Müller, was können Sie uns dazu sagen? Inwieweit stellen Sie sich neu auf und inwieweit wird diese Übung, die jetzt hier in den nächsten Tagen in Berlin stattfindet, reduziert aufgrund der Situation, dass Sie Kontingente bereitstellen müssen?
Also vielleicht vorab, weil es vielleicht nicht alle wissen, es war ja eine größere Übung Medic Quadriga geplant, wo wir sowohl in Paprade, also Litauen, als auch in Berlin unverknüpft mit einem Luftfahrzeug, ich sage mal, auch die Versorgung von einer größeren Anzahl von Verletzten darstellen wollten. Das gehört ja auch zur Sicherheitsvorsorge, dass wir genau so eine Szenario mal üben. Soweit ich weiß, sind auch zivile Versorger, Krankenhaus, Blaulichtorganisation eingebunden. Das vielleicht mal so als Gesamtkontext. Es war vorgesehen, dass man eine größere Anzahl von Übungsverletzten aus Litauen nach Deutschland fliegt mit einem sogenannten Airbus A330 MRTT. Das ist ein Multirollenluftfahrzeug, was also Betankung kann, was Transport kann, aber auch eben Verwundetenversorgung mit Intensivbetten an Bord und mit normalen Liegen an Bord, aber eben auch mit Sanitätsfachpersonal an Bord. Und ich glaube, das ist sehr gut nachvollziehbar, dass wir jetzt die Entwicklungen, die wir dort im Nahen Mittleren Osten haben, auch einfach berücksichtigen müssen und sagen, dass wir diese Hochwertfähigkeiten nicht an dem Tag binden wollen. Weil wenn sowas fliegt, ist sowas immer gebunden. Sie haben technische Vor- und Nachbereitungen, sie haben Crews im Einsatz, und vor allen Dingen die medizinischen Crews, davon, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Das sind dann meistens so zwischen 15 und 25 Sanitäter, Anästhesisten, Spezialärzte, OP-Teams, plus dann das Normalpersonal. Also wollen Sie dieses Personal in der Bereitschaft in Deutschland haben. Und zwar ganz bewusst nicht im Rahmen irgendwelcher Abholung vorgedacht, sondern einfach, wir haben über 500 Soldatinnen und Soldaten in der Region, wir haben Botschaften in der Region, wir haben also eine ganze Menge Personal, wo wir einfach sicherstellen wollen, dass wenn was eskalieren sollte, dass wir in Deutschland die Mittel haben und die Kräfte haben, um dann schnell reagieren zu können. Deswegen ist dieser Flug, findet nicht statt. Die Übung in Paprade findet statt als Teil. Dort findet auch der presseöffentliche Anteil wie geplant statt. Und die Übung am BER stand jetzt nach meinem Stand auch weiterhin stattfindend. Und soweit ich weiß, ist der Minister auch vorgesehen noch, dass er mit vielen anderen Akteuren, die dort alle eingebunden sind in die Rettungsketten, sich auch vor Ort das alles mal anschauen möchte und auch was sich dazu äußern wird.
Gibt es weitere Fragen zu diesem abgesagten Flug? Das sehe ich nicht. So, dann kommt Frau Jeckels dran. Hoffentlich auch mal. Sind Sie beide bei Iran? Oder Sie bei einem neuen Thema? Gut, dann versuchen wir es mal weiter. Herr Jung hat ein Iran-verwandtes Thema.
Ja, Thema Rammstein-Nutzung. Vielleicht erstmal eine Lernfrage. Warum darf Rammstein aktuell von den Amerikanern für ihren Angriffskrieg genutzt werden?
Also vielleicht ganz grundsätzlich, was die Nutzung von Rammstein angeht, da gibt es ja ein Stationierungsabkommen, dieses Stationierungsabkommen zwischen Deutschland und den USA. An dieses Stationierungsabkommen halten sich die Vereinigten Staaten von Amerika, das wurde uns auch immer wieder versichert und da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran. Und was die rechtlichen Fragen angeht, das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Ort hier, das zu diskutieren, aber ich mache es dann ganz gerne, wenn es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt, das ist Ihnen vielleicht auch geläufig, da ist festgestellt worden, dass das eine rechtmäßige Nutzung ist und ich glaube, damit ist diese Frage auch beantwortet.
Ja, also genau das habe ich jetzt auch gerade vor mir liegen, das vom Juli 2025, da steht drin im Urteil, die USA dürfen Rammstein nicht so nutzen, dass Deutschland in klar erkennbare Völkerrechtsverstöße hineingezogen werde. Das haben wir ja gerade. Das ist ein Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist. Dementsprechend ist ja die Frage angesichts der spanischen Handlungen jetzt gerade sehr relevant.
Ich fühle mich jetzt so ein kleines bisschen in so einer Zeitschleife in den Montag zurückversetzt und ich glaube nicht, dass wir diese Diskussion jetzt hier nochmal komplett von Anfang an beginnen sollten. Ich glaube, das Thema Völkerrechtsgemäßheit dieser Aktion haben wir hier umfänglich besprochen und das würde ich jetzt nicht nochmal unbedingt aufnehmen.
Wollte ich aber gar nicht. Sie sollten sich ja zumindest rechtfertigen können, politisch rechtfertigen können, warum Rammstein genutzt werden kann.
Ich glaube, Sie haben die Frage rechtlich gestellt und die habe ich beantwortet mit höchstrichterlicher Rechtsprechung. Darüber kommt wirklich nur noch
das
der Blaue.
Das habe ich gerade zitiert.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? So, gibt es weitere Fragen zum Thema Iran? Dann die Kollegin, bitteschön.
Deutsche Welle, griechische Redaktion. Wie bewertet die Bundesregierung die Sicherheitslage in der Republik Zypern? Die
Bundesregierung beobachtet auch die Entwicklung auf Zypern genau. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass es dort wohl einen Drohneneinschlag gab. Die Bundesregierung ist natürlich mit den Partnern in Zypern auch in Kontakt darüber. Und die Bundesregierung schließt sich den Warnungen auch anderer europäischer Partner an, die auch die beteiligten Parteien und vor allem Iran warnen, diesen Konflikt auszudehnen auf europäische Gebiete.
Zusatzfrage. Plant Deutschland nach der Anfrage der Republik Zypern eine militärische Unterstützung wie bereits Frankreich, Italien und Griechenland?
Die Bundesregierung plant momentan keine militärische Unterstützung. Ich glaube, dass im Rahmen der regionalen Hilfe und der regionalen Abdeckung auch des NATO-Gebietes dort hinreichend Vorsorge getroffen wurde. Die Lage kann sich allerdings jederzeit ändern.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Zypern? Das sehe ich auch nicht. Dann ist Herr Fechner dran mit einem anderen Komplex.
Ja, es verdichten sich die Anzeichen, dass Mojtaba Khamenei der neue oberste Führer im Iran werden könnte. Deswegen die Frage an das AA, was können Sie uns über den Sohn von Ali Khamenei sagen?
Ich glaube, das ist so eine klassische Recherchefrage, die Sie vielleicht irgendwie selber unternehmen würden. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Medienberichterstatter uns bekannt sind. Darüber hinaus habe ich jetzt Ihnen keine Information zu dieser Personalie mitzuteilen.
Ja, vielleicht hätten Sie ja noch mehr Infos gehabt, die man nicht einfach so im Internet finden kann, aber vielleicht, was man finden kann, er soll umfangreiche Vermögenswerte haben, auch in Europa. Kann man da vielleicht noch irgendwie den Sanktionsdruck erhöhen, auch auf den Iran?
Also das ist eine kann man grundsätzlich Frage. Ich würde mal so darauf antworten, Sanktionsfragen werden in Brüssel diskutiert. Da gibt es ein Menschenrechts-Sanktionsregime. Das ist in Bezug auf den Iran schon häufiger zum Einsatz gekommen. Da gibt es rechtliche Voraussetzungen, die haben wir schon hier umfänglich diskutiert. Und wenn es da die entsprechenden Voraussetzungen gäbe, wäre das sicher eine Option in dieser Grundsätzlichkeit, wie Sie die Frage stellen. Aber in dem Einzelfall habe ich Ihnen da auch nichts mitzuteilen.
Wir machen in der Mitte weiter. Bitte schön.
Ja, ich habe noch mal eine Frage. Es geht wahrscheinlich ans Justizministerium. Es geht aber auch ein bisschen in die Richtung Vermögenswerte von iranischen Revolutionsgarden. Die sind ja seit einiger Zeit auch als Terrororganisation gelistet in der EU. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was daraus resultiert. Also Ermittlungsbehörden dürfen ja in Deutschland gar nicht ermitteln gegen die Revolutionsgarden, was ja auch im Sinne interessant ist jetzt, dass es möglicherweise ja Anschläge und so geben könnte aus diesem Kreis, weil sie ja zunächst eine Erlaubnis ihrer Behörde dafür brauchen, also das Justizministerium, sie brauchen eine Verfolgungsermächtigung. Können Sie sagen, ob eine solche Verfolgungsermächtigung in den letzten Tagen oder auch davor deutschen Ermittlungsbehörden erstellt worden ist?
Dazu kann ich Ihnen gerade nichts sagen. Ich kann aber gerne prüfen, ob ich Ihnen da was nachreichen kann.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen zum Komplex Iran? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Jeckels dran mit einem neuen Thema.
Wunderbar, danke schön. Laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung hat Wolfram Weimar das sogenannte Haager Verfahren angewendet, um eine Liste von potenziellen Preisträgern des Buchhandelspreises vom Verfassungsschutz prüfen zu lassen. Und daraufhin wurden 3 linke Buchhandlungen aus der Liste entfernt. Dann die Frage an Sie, Herr Cornelius, warum wendet er ein Verfahren an, obwohl ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages dieses Verfahren als potenziell verfassungswidrig eingestuft hat und der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung feststellte, dass es Datenschutzregelungen missachtet? Warum macht er das dann trotzdem?
Ich will erstmal eine Klarstellung machen. Die Vergabe des Buchhandlungspreises wird aufgrund einer Empfehlung oder einer Entscheidung einer unabhängigen Fachjury vorgenommen. Und der Staatsminister respektiert diese Entscheidung der Fachjury als Ausdruck auch der demokratischen Meinungsvielfalt. In besonderen Einzelfällen kann der Staatsminister von dieser Juryentscheidung abweichen, wenn zum Beispiel verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen. Das war bei den betreffenden 3 Buchhandlungen der Fall. Und deswegen wurden sie von der Preisverleihung ausgeschlossen.
Wenn ich jetzt diese Recherchen der SZ richtig verstanden habe, gibt der Verfassungsschutz aber gar keine Auskunft darüber, um was für Erkenntnisse es sich eigentlich inhaltlich handelt. Bedeutet das, Herr Weimar hat diese Buchhandlungen von der Liste genommen und damit der Möglichkeit eines Preises beraubt, ohne dass ihm selbst bekannt war, was denen überhaupt vorgeworfen wird oder warum der Verfassungsschutz da irgendwelche Erkenntnisse hat?
Ich glaube, dass es in den betreffenden Fällen entsprechende Hinweise gab, auch eben von Seiten des Verfassungsschutzes. Dadurch gab es eine fachliche Einschätzung des Bundesamtes, die im Rahmen dieses Haber-Verfahrens eingeholt wurde. Ziel des Verfahrens ist es, dass eine möglicherweise missbräuchliche Inanspruchnahme staatlicher Leistungen durch potenziell extremistische Organisationen ausgeschlossen wird. Und in diesem Fall kam das Verfahren zu diesem Ergebnis.
Also Herr Weimar versteht Buchhandlungen als potenziell extremistische Organisationen?
Nein, das versteht Herr Weimar nicht.
Herr Jung ist dran.
Ist Herr Weimar bekannt, dass genau diese Buchhandlungen schon von seinem Haus in der Vergangenheit ausgezeichnet wurden?
Das ist mir nicht bekannt.
Die werben damit auf ihren Webseiten, dass sie vom BKM ausgezeichnet wurden, genau mit diesen Preisen. Und genau diese Buchhandlungen wundern sich jetzt, warum sie verfassungsschutzrelevant geworden sind. Würde die Öffentlichkeit jetzt angesichts der Diskussion interessieren, oder?
Wo ist denn die Frage? Eine Frage, Herr Jung?
Sie stellen immer Dinge fest und dann fragen Sie nicht.
Ja, sind diese Informationen falsch? Diese Buchhandlung auf Ihren Seiten?
Der Staatsminister hat bei diesen Buchhandlungen das entschieden aufgrund eines Verfahrens, das ich eben geschildert habe. Und das ist unabhängig von früheren Entscheidungen, wie man diese Buchhandlungen etwa auszeichnet oder nicht.
Frau Jeckels nochmal.
Meine Frage gerade eben haben Sie ja nicht so richtig beantwortet, nämlich warum sich Herr Weimar über dieses Gutachten, das es da vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gab und auch über diesen Hinweis des Datenschutzbeauftragten hinwegsetzt. Also warum macht er das, obwohl es ja eindeutige Hinweise gab, dass das nicht rechtens sein könnte, was er da macht?
Ich bin mir nicht sicher, ob in Ihrer Rechtsabwägung zwischen einem Gutachten und einer Empfehlung des Datenschutzbeauftragten, wenn es die denn gibt, die mir nicht bekannt sind, unter Einschätzung des Verfassungsschutzes, ob in dieser Rechtsabwägung Sie richtig liegen.
Und dann noch eine weitere Frage. Hat das BKM dieses Verfahren auch noch in anderen Fällen angewendet?
Das ist mir nicht bekannt.
Könnten Sie das nachreichen, bitte?
Das kann ich versuchen, aber ich kann es nicht garantieren.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, danke.
Aber selbstverständlich.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann ist Herr Drewes erstmal dran.
Ja, vielen Dank. Die Frage geht ans BMI in Sachen kritisches Dachgesetz, das am Freitag im Bundesrat geplant ist. Da gibt es Berichte darüber, dass aus den Ländern dann doch noch erhebliche Bedenken bestehen, etwa beim Schwellenwert und auch aus den Kommunen. Können Sie uns bitte mal darlegen, welchen Sachstand die aktuellen Gespräche des Ministers mit den Ländern haben, im Vorfeld der Bundesratsbefassung am Freitag?
Da gibt es jetzt keinen aktuellen Sachstand über das hinaus, was wir bereits hier mitgeteilt haben und was jetzt auch im Bundesrat zu Beschluss liegt.
Und sind Sie denn oder ist der Minister denn zuversichtlich, ist die Bundesregierung zuversichtlich, dass man einen Vermittlungsausschuss, der im Raum steht, noch abwenden kann?
Also, wir haben auf die Dringlichkeit, wie sehr wir das kritische Dachgesetz und eine entsprechende Regelung benötigen, vielfach hingewiesen, auch der Minister selbst. Und wir sind zuversichtlich, dass diese Dringlichkeit nicht nur erkannt, sondern von allen geteilt wird, sodass der Beschluss positiv erfolgen wird.
Weitere Fragen zum kritischen Dachgesetz? Das sehe ich nicht. Dann habe ich hier vorne noch eine Frage. Nicht, hat sich erledigt. Dann ist der Kollege Fechner dran.
Ja, noch eine Frage an das BMRV, denn die Klagen von Schutzsuchenden vor den Verwaltungsgerichten sind 2025 erneut deutlich gestiegen. Was können Sie zu den Gründen sagen und wie wollen Sie eine zunehmende Überlastung der Gerichte verhindern bei Asylklagen?
Also die Gründe für zunehmende Klagen kann ich von dieser Stelle nicht erörtern. Das liegt bei den jeweils Klagenden. Was wir dagegen tun, kann ich schon was zu sagen. Also vorweg muss ich erstmal sagen, dass die personale Ausstattung der Gerichte, auch der Verwaltungsgerichte, Sache der Länder ist. Aber vom Bund aus verhandeln wir gerade einen Pakt für den Rechtsstaat, in dem wir gut 500 Millionen Euro den Ländern zur Verfügung stellen werden. Zum einen für die Digitalisierung, zum anderen aber auch zum Personalaufbau. Dazu laufen die Verhandlungen aber gerade, deswegen kann ich dazu nicht allzu viel sagen.
Können Sie denn sagen, also haben Sie was zu den Zahlen, wie sich die Erfolgsquote der Asylklagen verändert haben, dadurch, dass jetzt auch die Anzahl gestiegen ist?
Auch da würde ich Sie bitten, sich an die Länder zu wenden und an die Landesjustizverwaltung.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich nicht. Sehen Sie? 4 Minuten vorher. Dann bedanke ich mich für heute und einen schönen Tag. Der Cornelius gleich ins Bett kommt, weil er nicht so viel geschlafen hat. Wir wünschen eine gute Nacht. Ansonsten einen schönen Tag.